Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 24. Februar 2014 zum Thema Wissen wir genug über die Täter? Zu Gast ist Ludwig Laher, Gastgeberin ist Dominika Meindl.
Sie haben noch nichts versäumt, ich habe Sie lediglich begrüßt, das wiederhole ich gerne. Herzlich willkommen heute Abend im Kepler Salon. Bei mir zu Gast ist der Schriftsteller und kann man Historiker sagen? Ich würde Historiker sagen.
Also ich bin gelernter Literarhistoriker, also nicht Fachhistoriker, aber wenn Sie wollen, können Sie es so.
Ludwig, kann man alles. Ludwig Laher, ich freue mich sehr, ihn hier zu haben. Bitte applaudieren Sie mit mir jetzt. Bevor es losgeht, wie immer einige einleitende Worte, und zwar freue ich mich heute den hinweisen zu dürfen, Büchertisch wird vom Alex bestens betreut, also wenn Sie sehen, es ist nicht der Alex persönlich. Besuchen Sie den Büchertisch, kaufen Sie vor allem etwas, es wird wenig überraschend zum heutigen Thema passen, nämlich Ludwig Lahers neuen Roman Bitter. Auf den kommen wir naturgemäß gleich zu sprechen. Sie wissen ja, hinten liegt das Gästebuch auf. Sie können sich eintragen, Sie können sich für den Newsletter eintragen, Sie können Freund des Kepler Salons werden. Und Sie wissen vielleicht auch, dass es hauptsächlich um eine Diskussion gehen wird, nach, also etwa in einer halben Stunde. Wenn Sie sich zu Wort melden, bitte warten Sie, bis Ihnen das Mikrofon gereicht wird. Es geht ja darum, diese Sendung als Podcast verfügbar zu halten im Internet. Wenn Sie nicht ins Mikrofon sprechen, wird es nicht aufgenommen. Und halten Sie die Fragen, wenn möglich, kurz, weil ich vergesse sie sonst zusammenzufassen. Ob zwei Fragen gehen die dritten und vierten dann verloren. So, genau. Ich... Vorstellung. Mein Name ist Dominika Meindl, ich bin Schriftstellerin und Lesebühnenmutter. Ich freue mich, heute hier zu sein. Jetzt zum Gast, Ludwig Laher. Er ist geboren in Linz, lebt in St. Pantaleon. Spreche ich das richtig aus, Pantaleon?
Also es gibt zwei Orte dieses Namens, einen in Niederösterreich, das ist die Gemeinde, die am nächsten zu Linz liegt, aber nicht in Oberösterreich ist, die sagen, Ihr Ort heißt St. Pantaleon. Mein St. Pantaleon ist zwar in Oberösterreich, ist aber die Gemeinde, die am weitesten weg ist von Linz, im Eck zwischen Bayern und Salzburg. Und dort sagt man St. Pantaleon oder im Viertlerisch Pontigon.
Da. Das ist das Schöne im Kepler Salon, dass auch ich immer etwas lernen kann. Also hauptsächlich ich immer etwas lerne. Er wird uns heute seinen Roman Bitter vorstellen. Es ist bei weitem nicht der erste. Er hat veröffentlicht Prosa, Lyrik, ein Drama.
Nein, ich bin kein Dramatiker.
Hörspiele. Umfassend, die Werkliste ist extrem lang. Ich persönlich habe... Jetzt steht es so da, wenn ich das indirekt so sagen wollte. Er ist noch nicht extrem alt. Schauen Sie selbst, so alt ist er noch nicht. Sie werden hoffentlich kennen die Herzfleischentartung, beziehungsweise die letzten Bücher Verfahren über das Schicksal einer Asylwerberin, beziehungsweise ein Leben über das Leben eines Kindes mit Trisomie 21, also Literatur auf Seiten der Schwachen, würde ich sagen, zugunsten der Schwachen. Das ist jetzt ein bisschen ein blödes Schlagwort. Heute wird es auch darum geben, der Titel verrät es schon, wissen wir genug über die Täter. Einer dieser Täter ist Fritz Grannebitter, der NS-Kriegsverbrecher, der weitestgehend ungeschoren davongekommen ist. Wie das möglich ist, werden wir jetzt erfahren. Ich bitte um den Vortrag. Noch eine Ankündigung, wir werden dann zu dritt diskutieren, also es wird zwei Ansprechpartner für Sie geben, auch zu Wort kommen wird Gottfried Gansinger, den Sie dann vorstellen werden.
So ist es. Ich werde gleich am Anfang meines Vortrages kurz darauf eingehen. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, freue mich auch über das rege Publikumsinteresse. Ich werde, damit Sie es ungefähr wissen, etwa 20, 25 Minuten jetzt ein bisschen extemporieren über den Stoff, den ich jetzt in meinen neuesten Roman eingearbeitet habe. Das ist keine Lesung. Es wird in Linz eine Lesung geben im Stifterhaus aus diesem Buch am 20. März, wenn ich richtig informiert bin. Heute geht es sozusagen um die Hardware, um die Fakten, die ich in diesem Buch präsentiere und um eine sehr ausführliche Diskussion dazu. Ich habe, der Roman Herzflächendatung ist kurz genannt worden, im Umfeld dieses Romanes Herrn Gottfried Gansinger kennengelernt, der ein sehr engagierter Lokalhistoriker ist, auch wenn er genauso Historiker ist wie ich, nämlich nicht gelernter Historiker. Und der hat, wie er dann sicher selber erzählen wird, im Umfeld seiner eigenen Recherchen ist er irgendwann auf diese Gestalt gestoßen und hat mir irgendwann einmal gesagt, das wäre ein Stoff, der dich vielleicht interessieren könnte. Nun ist es so, ich kriege alle 14 Tage, 3 Wochen von irgendjemandem einen Stoff angeboten, per Brief, Dicke, Backerl, per E-Mail oder sonst irgendwas. Das müssen Sie schreiben, das ist so wichtig. Ich habe mich ein Leben lang eigentlich nur mit Stoffen auseinandergesetzt, die ich mir selbst erobert habe oder die mich selbst irgendwie angesprungen sind. Und da war ich eigentlich sehr skeptisch und habe den orangen, dick befüllten Aktenordner, den mir Gottfried Gansinger da übergeben hat, sehr vertrauensvoll übergeben hat, auch dick Staub ansetzen lassen. Denn ich war gerade dabei, eine motivische Trilogie zu schreiben über 3 Frauen, von denen du gerade schon 2 Bücher erwähnt hast, die sich nicht so leicht tun, ihre Füße auf den Boden zu bekommen in dieser Welt. Und da war ich also weit, weit weg von diesem Buch. Ich habe aber dann auch noch einmal nach einer Intervention des Gottfried erfahren, dass eine wichtige Auskunftsperson, die noch gelebt hat, die Nichte dieses Herrn, nicht mehr sehr gesund ist. Und ich wollte sie eben noch ausführlich sprechen, auch als Voraussetzung dafür, ob ich dieses Buch schreiben wollte. Und das habe ich dann noch getan und sie ist kurz darauf gestorben. Aber es war dies ein sehr intensives Gespräch, wo ich das Gefühl hatte, ein langes Gespräch, der Stoff packt mich wirklich an. Und darum erzähle ich Ihnen jetzt nicht im Wesentlichen die Art und Weise, wie ich versucht habe, diesen Stoff literarisch zu bewältigen. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, dies ist ein Roman, der hat eine eigene sprachliche Ästhetik, die sich sehr von einem Sachbuch unterscheidet. Aber wie in den meisten meiner Bücher, gerade meiner großen Prosa, geht es immer um exakt ausrecherchierte Themenstellungen, die zu 95%, 93% sich genauso abgespielt haben. Aus dramaturgischen Gründen gibt es einige kleine Zusammenziehungen oder Ergänzungen. Das erlaube ich mir, darum spreche ich auch in vielen Kontexten nicht mit den Klarnamen. Der Mann hieß nicht Fritz Bitter, wie er hier heißt, sondern er hieß eben, du hast es erwähnt, Fritz Kranebitter oder Friedrich Kranebitter. Und er scheint mir eine sehr paradigmatische Gestalt für das Österreich, aus dem wir herkommen und das uns auch sehr geprägt hat und das bis in die Verästelungen auch noch der heutigen Politik in gewissen Zusammenhängen Einfluss auf unsere Befindlichkeit nimmt. Fritz Bitter ist, oder Krane bitte, ich nenne ihn jetzt so, wie mein Held heißt, ist 1903 geboren, komischerweise in St. Pantaleon, wo ich herkomme. Ich muss sagen, das habe ich erst im Laufe der Recherche so richtig nachvollzogen, aber manchmal gibt es solche Zufälle. Das ist ein Ort, der hatte damals 800 Einwohner. Er war der Sohn des vazierenden Gendarmeriebeamten und damaligen Gendarmeriekommandanten Adolf Kranebitter, der aus dem Tirolischen kam, ein Monarchist aus echtem Schot und Korn, ein Mensch, der mit den nationalen, bei seinem Sohn schon auf sehr früh aufgetretenen nationalen Tentakeln keine Freude hatte, überhaupt keine Freude hatte. Auch ein sehr umgänglicher Mensch, obwohl er Polizeibeamter war, heißt es. Fritz Bitter hatte eine einzige Schwester und er ist in seiner frühen Kindheit schon durch einen Gutteil Oberösterreichs gekommen. Mit 3 Jahren ist sein Vater versetzt worden. Als er 3 Jahre war, ist sein Vater versetzt worden über Mauerkirchen, über Eigenschläge. ging es schließlich nach Schärding am Inn, wo er Bezirksgendarmerie-Kommandant wurde, also sich etabliert hat und dort auf Dauer Wohnsitz genommen hat. Der Sohn hatte von Jugend auf etwas sehr Unstetes. Kein Wunder, wenn er dauernd umziehen musste, in neue Freundeskreise gelangen. Auch sein ganzes Leben durchzieht eine Unrast, die ich einfach einmal noch zunächst einmal gar nicht bewerte. Er hat in seinem Leben sicher 20 Mal die Wohnung gewechselt, den Wohnsitz gewechselt. Und als Kind, als er nach Schärding kam, wieder mit gut 10 Jahren, neue Freunde, neue Umgebung, ist er dem Deutsch-Völkischen Turnverein beigetreten und hat da Prägungen erfahren, die im Stiftsgymnasium von Villaring, in das er dann später ging, schon sehr massiv zur Ausprägung kamen. Er war immer ein Mensch, der Anführer sein wollte, auch in den Kindheitsgeschichten, die ich hier erzähle und die von seinen Verwandten mir sehr ausführlich und eindringlich geschildert wurden, war er immer der Spiritus Rector von allen möglichen Streichen, für die er berühmt war. Ausführende Organe waren meistens die anderen, und wenn die einmal erwischt worden sind oder sich vertan haben, dann gab es von seiner Seite her damals schon Strafen. In Villaring ist er rausgeflogen im Gymnasium wegen rechter Umtriebe, wegen nationaler Umtriebe. Das wird sehr ausführlich dort geschildert in meinem Buch. Und er geht dann nach Ried im Innkreis. Das wollte er schon immer. Er wollte nie in einem pfäffischen Gymnasium sein. Hat den Vater von Anfang an bekniet, im Bundesgymnasium in Ried zur Schule gehen zu dürfen. Der wollte das aber nicht. Der wollte eben diese nationalen Flausen austreiben. Und in Ried im Innkreis ist er dann in die Kreise einer schlagenden Verbindung der Germania gekommen. Das Buch schlägt, wie gesagt, einen großen Bogen bis nach dem Millennium und berichtet zum Beispiel davon, dass es zum 90-Jahr-Jubiläum dieser schlagenden Burschenschaft eine eigene Festbroschüre gab, in der unser Herr Landeshauptmann den aufrechten Burschenschaftern sehr heftig dankte für ihr Wirken und Treiben. Und wo dann eben ausführlich zu lesen stand, wie verfemt und verfolgt viele ehrenwerte Mitglieder nach dem Zweiten Weltkrieg waren. Und es gibt aus der glorreichen Zeit, wie es darin heißt, aus den Jahren 1919 bis 1933, 3-4 Gruppenaufnahmen der gesamten Germania-Belegschaft. Und dann gibt es ein einziges Porträt einer Einzelperson. Und da steht der Name Fritz Bitter oder Fritz Kranebitter drunter. Es wird nicht erläutert, warum der hervorgehoben wurde, aber das gehört zu diesen Kodierungen, die da immer passieren. Die, die es wissen wollen, die wissen, warum der hervorgehoben wurde. Also es gibt da diese Burschenschaft, dann gehen die sehr bald. Er macht dann in Ried im Innkreis die Matura. Er ist ein äußerst charismatischer Mensch im Umgang mit anderen. Er ist ein großer Charmeur und Frauenheld. Er ist ein brillanter Intellektueller und er ist ein Mann von sehr raschem Verstand und raschem Aufnahmsvermögen. Das heißt, er weiß sich in ganz schwierigen Situationen ein Leben lang mit den richtigen Ausreden, mit Konstruktionen, die er auf der Stelle erfindet, aus den schwierigsten Zusammenhängen zu boxen. Der Vater schlägt ihm vor, in der schwierigen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, weil ein Studium sei nicht finanzierbar, bei der Musterung gleich zu optieren für die Sicherheitswache und genau das zu machen, was er gemacht hat, nämlich Polizist zu werden. Du könntest ja, wenn du wolltest, später einmal noch studieren. Das macht er auch. Gleich nach Ende seiner Ausbildung als Polizist, er geht nach Wien zu diesem Zweck, beginnt ein Jus-Studium, das er parallel zur Arbeit macht mit großer Akribie, das er auch mit dem Doktorat abschließt. Und er erwartet sich dann eine Karriere im Justizbereich, die ihm aber nicht gelingt zunächst einmal, weil er zu den ganz frühen österreichischen Nationalsozialisten gehört, weil das ruchbar wird. Er leitet einen illegalen Nachrichtensturm der SS, geht also da schon in den Geheimdienstkontext, ganz früh in Österreich schon. Und daneben, und das erzähle ich in glaube ich, auch großer Ausführlichkeit, gibt es auch ein Privatleben dieses Menschen. Wenn ich jetzt in 20 Minuten grob einen sehr intensiven Stoff andeuten soll, dann kann ich dieses Privatleben nur an ganz wenigen Stellen kurz einbeziehen. Dazu gibt es auch sehr viel Stoff, der ebenso unfassbar ist wie der Stoff, der sein öffentliches Wirken und Werken, wie ich gerne sage, zum Thema hat. Er heiratet zu dieser Zeit, aber er hat eine Haltung Frauen gegenüber, die eher eine Konsumhaltung ist. Als er einen Fragebogen auszufüllen hat, am Beginn seiner legalen NS-Tätigkeit 1938 über sein bisheriges Leben, gelingt es ihm auf 4 ganz eng beschriebenen Seiten, keine einzige Frau zu erwähnen, die in seinem Leben irgendwas mit ihm zu tun hat. Da hat er aber, erstens ist er nur der Sohn des Adolf Witter, ja, und keiner Mutter, die irgendwie gewesen ist. Er ist auch nicht verheiratet in seinem Lebenslauf, dass die Frau erwähnt er nicht, dass er eine Tochter hat, erwähnt er nicht. Es gibt nur Männer, aber viele, viele Männer erwähnt er, die beruflich mit ihm zu tun hatten und die er auf seine Visitenkarte schreibt. Also er ist ein Mensch, der sehr früh schon ganz klar einen für ihn damals doch noch riskanten, aber konsequenten Weg zu gehen bereit ist. Offiziell tritt er auch der Vaterländischen Front bei, als im Ständestaat die Nationalsozialisten verboten werden, im frühen Ständestaat, und sagt seinem Schwager, und das ist eine der privaten Tangenten, die, glaube ich, wesentlich genug ist, dass ich sie hier ganz kurz erwähne, du stehst ganz oben auf der Liste. Sein Schwager war nämlich ein sehr hoher Polizeibeamter des österreichischen Staates hier in Linz. Er gehörte zu jenen 4 hohen Polizisten, die gleich am Beginn der NS-Zeit ermordet wurden. Dieser Schwager wird gleich am zweiten Tag nach dem Einmarsch verhaftet und ist am dritten Tag tot. Die Schwester, also die Schwester Bitters, versucht, ihren Bruder noch telefonisch zu erreichen, um ihn irgendwie dafür zu gewinnen, etwas zu tun, dass ihm nichts widerfährt, dem Schwager, zumindest, dass er ordentlich behandelt wird im Gefängnis. Aber er gibt eben nur zur Antwort, er hätte es ihm die ganze Zeit gesagt, dass er oben auf der Liste steht, jetzt müsse er schauen, wo er bliebe. An dem Tag, wo sein Schwager ermordet wird, erfährt er, dass er zunächst einmal nach Wiener Neustadt versetzt wird. Er wird dort Gestapo-Chef für halb Niederösterreich und Teile des Burgenlandes zunächst einmal als erstes. Und ich habe in diesem Buch die großen Gräuel, für die er auch verantwortlich ist, immer nur sehr distanziert und mit leichtem Federstrich skizziert, teilweise nach Zitaten aus Dokumenten, während ich die vielen Nadelstiche, die einzelnen Menschen schreckliches Verderben und fürchterliche Konsequenzen gebracht haben, ganz ausführlich schildere in der Zeit, bis dieser Friedrich Bitter diese hohen Funktionen und diese Massenmordfunktionen ausüben konnte. Also es ist so ein Buch, das so eine Kulmination erfährt und dann nach dem Krieg aber noch lange langsam sich über die vielen Versuche von seiner Seite sich durchzuschwindeln, weiter bewegt. Er ist dann in Wiener Neustadt tätig und da auch nur ein Beispiel, das ich ausführlich beschreibe. Es sind doch einige Herrschaften unter uns, die ähnlich alt sind wie ich und vielleicht sogar noch ein bisschen älter. Es gab in der Nachkriegszeit einen jüdischen Rechtsanwalt in Österreich, der in der Seitenblicke-Gesellschaft auch eine große Rolle spielt. Das war der legendäre Dr. Michael Stern. Der war ursprünglich Rechtsanwalt in Wiener Neustadt und eine seiner ersten Amtshandlungen war es, Bitters Amtshandlungen in Wiener Neustadt war es, Stern wild zu arisieren und ihm unter anderem auch seine Limousine wegzunehmen, mit der ab diesem Zeitpunkt dann der Gestapo-Chef von Wiener Neustadt herumgefahren ist. Michael Stern hatte eine ganz schwierige Situation zu bestehen. Er überlebte den Krieg im Wesentlichen dadurch, dass er einer, was man auch gar nicht so weiß, einer von 30 jüdischen sogenannten Rechtskonsulenten war, die die Ausreiseangelegenheiten der Juden mitzuregeln hatten. Also er hatte eine ganz schwierige Funktion, hat sich auch verdingt als Kundschafter der Gestapo und hat, das ist ein Vorgriff, nach dem Krieg diesen Fritz Bitter verteidigt, den Massenmörder verteidigt. Diese vielen Tangenten, auch im Privatleben, die sozusagen jenseits dessen, was die politische Korrektheit uns suggeriert, abgelaufen sind, sind ein ganz wesentlicher Teil meines Buches. Also wenn ich zum Beispiel nochmal zurückkomme auf die Ermordung seines Schwagers, so ist es so, dass er nach dem Krieg in der alliierten Gefangenschaft in Großbritannien nichts anderes zu tun hatte, sehr schnell, als seine Schwester, die er in Elend gestoßen hat, also die Schwester und deren Tochter waren also verfemt natürlich, nachdem deren Mann umgebracht worden ist, haben wirklich im Elend gelebt. Er hat sie den ganzen Krieg nicht einmal kontaktiert, sie war stolz genug, ihn auch nicht zu kontaktieren, hat als Putzfrau sich irgendwie durchgebracht und in der alliierten Gefangenschaft hat er sie sofort angeschrieben und hat gesagt, du bist ja die Witwe eines österreichischen Märtyrers, hau die für mich sozusagen auf die Schienen und schreib. Und sie hat das gemacht. Ja? Also diese Fragen, das ist ähnlich wie die Sterntangente oder so, das sind ganz unglaubliche Geschichten, die aber exakt dokumentiert sind. Und also ich erzähle da keine Märchen. So criss-cross ist es gelaufen in diesem Österreich und mit paar nach dem Krieg. Ich kürze jetzt ab, weil ich auf die Uhr schaue. Nach Wiener Neustadt wird er am Morzinplatz in Wien bei der größten Gestapo-Leitstelle überhaupt im Deutschen Reich, das wissen viele Österreicher auch nicht, dass die bei weitem größte, viel größer als die Berliner, in Wien war. Da wird er der vierte in der Hierarchie und hat aber dort auch die innere Disziplinarhoheit über. Und da schildere ich auch, wie er mit Leuten verfahren ist in seinem eigenen Bereich, also unter anderem mit einem einfachen Gestapo-Mann, der dort angestellt ist, um ausländische Zeitungen zu sortieren und auszuschneiden. Und der wagt es an dem Tag, an dem die Briten das erste Mal Berlin angreifen, das ist übrigens der Tag, nachdem tags zuvor die Deutschen das erste Mal London mit Bombern angegriffen haben, einen Halbsatz zu sagen am Morzinplatz, wo er sagt, naja, wir dürfen uns nicht wundern, dass sie Berlin bombardieren, wenn wir am Vortag London bombardieren. Und für diesen Satz ist er verzunden worden von einem Mitarbeiter und durch die Mangel des Fritz Bitter gegangen, nach Dachau gekommen, nachdem er über ein Jahr in Gestapohaft am Morzinplatz selbst ziemlich schlimm behandelt worden ist, ist er nach Dachau gekommen, hat dort viel mitgemacht, hat sich bewähren dürfen, im 43er Jahr dann an der Front in einer Strafkompanie und ist dort ganz schnell gefallen. Warum ich diese Geschichten weiß, wo vom Morzinplatz ja wenig Akten erhalten sind überhaupt, ich habe eben auch teilweise durch den Gottfried, teilweise durch meine eigene Recherche, viele Akten von Zivilverfahren angesehen, die nach dem Krieg auch gegen Fritz Bitter angestrengt wurden von Menschen, die durch ihn zu Schaden kamen oder in diesem Fall von der Witwe dieses Mannes, die allesamt irgendwie im Sande verliefen und dadurch konnten auch diese gesamten Geschichten rekonstruiert werden. Nach dem Morzinplatz zieht es ihn nach Charkow in der Ostukraine, jetzt als Charkiw wieder sehr viel in den Schlagzeilen. Dort wird er auch Gestapo-Chef und Chef des Sicherheitsdienstes, also es ist immer diese Kombination auch mit den Geheimdiensten. Und dort macht er sich vor allem auch nützlich, indem er die berühmten getarnten Gaswagen, diese großen Lieferwagen, sehr intensiv einsetzt und Menschen, Zivilisten zu Tode bringt, die irgendwie unbotsam waren. Sie wissen, 600.000 Soldaten der Roten Armee sind allein in den Schlachten um Charkow gefallen. Und einmal war es in deutscher Hand, dann war es wieder in sowjetischer Hand. Und dann gab es natürlich, wenn die Russen sich wieder zurückziehen mussten, gab es Denunziationen ohne Ende auch. Mein Nachbar hat sich gefreut, dass dass die Russen gekommen sind und das ist also massenhaft liquidiert worden. Ich sage nur kurz, er hat in den Traktorenwerken von Charkow, die da geschlossen und halb zerbombt waren, und da gab es viele Arbeiterbaracken, es arbeitete niemand mehr dort, er hat immer eine dieser Baracken, dieser Holzbaracken füllen lassen mit Leichen und dann hat er sie mit Benzin übergießen und anzünden lassen und die Holzbaracke mit den Leichen ist dann immer abgebrannt. Da könnte ich sehr viel erzählen, auch dazu, dass all diese Dinge exakt dokumentiert sind, auch was dann passiert ist. Er hat sich natürlich rechtzeitig in Sicherheit gebracht, einige seiner Leute sind in russische Gefangenschaft geraten und da gab es einen ersten großen Kriegsverbrecherprozess Ende 1943 in Charkow, der groß inszeniert wurde von der Sowjetunion für die Welt. Zum ersten Mal ein großer Kriegsverbrecherprozess, der abgefilmt wurde. Es gibt eine Filmfassung dieses Prozesses und es gab die Mitschrift des Prozesses ist in allen möglichen Sprachen erschienen, auch auf Deutsch, groteskerweise in Wien unmittelbar nach dem Krieg. Und da wird von den Angeklagten, und weil die gesamte Weltpresse eingeladen war, hat man sich wirklich Mühe gegeben, einen halbwegs den Standards entsprechenden Prozess zu machen. Das kann man heute noch genau nachlesen und nachsehen. Und da wird eben herausgearbeitet, dass Kranepitter oder Bitter einer der Hauptverantwortlichen für die Gräuel in dieser Region war. Das hat aber nach dem Krieg die Justiz überhaupt nicht interessiert. Kranepitter ist dann nach Italien gewechselt, als Mussolini abgehalftert in seiner Operettenrepublik noch Herrscher war, haben die Deutschen gesagt, wie es lang geht, und dann noch lebende italienische Widerstand vom katholischen bis zum kommunistischen ist dann durch Fritz Bitter, der dort jetzt Chef in Verona war, wo die Gestapo für Italien ihr Hauptquartier hatte, auch in die Vernichtung geschickt worden. Er hat sich wenig, außer in Wiener Neustadt, mit Judenvernichtung beschäftigt. Sein Hauptgebiet war immer die Vernichtung von politischen, missliebigen Menschen und von Widerständlern. Er hat dann, und ich kürze auch sehr ab, da gibt es unglaublich groteske Geschichten auch in Italien, noch lange nach Kriegsende sind dort die SSler gemeinsam mit den GIs als Sicherheitspolizei unterwegs gewesen. Der höchste NS-Führer in Norditalien hat noch am 13. Mai 1945 in dem besetzten Schloss in Bozen, in dem das Hauptquartier war, ein rauschendes Geburtstagsfest zum 45. Geburtstag für sich veranstaltet. Und erst später haben die Alliierten, diejenigen, die nicht durch den Vatikan oder durch andere Leute nach Südamerika geschafft worden sind, verhaftet. Fritz Bitter wird verhaftet. Er hat, nachdem er auch viele gefangene Soldaten, die von Hitler entgegen der Haager Konvention für vogelfrei erklärt wurden, sozusagen, weil sie als Terroristen und nicht als Soldaten bezeichnet wurden, also Bomberpiloten, die abgeschossen wurden, sind unter die Flak oder im Hinterland, wurden teilweise als Menschen erachtet, die nicht als Soldaten gefangen genommen wurden, sind ermordet worden. Er hat sie rudelweise ermorden lassen, hat aber kurz vor Kriegsende 5 britische Soldaten, die er ermorden hätte dürfen, nicht ermorden lassen und damit ist er dann nach dem Krieg hausieren gegangen bei den Briten und ist auch durchgekommen, weil dieser Fall, dieser Rettung wurde bestätigt. Man hat dann aber nicht genau nachgeschaut, was er sonst alles gemacht hat. Er ist also dann in britische Gefangenschaft gelangt und hat dort mit dieser Geschichte und mit anderen Geschichten, auch weil er sehr viel Insiderwissen über die Sowjetunion, die unmittelbar nach dem Krieg im Kalten Krieg auf der anderen Seite stand, hatte, gut angeschrieben gewesen bei den Briten, die ihn nach Österreich relativ früh zurückgestellt haben. Und in Österreich ist er dann nur wegen seiner illegalen NS-Mitgliedschaft angeklagt worden, während unendlich viele andere Verbrechen auf dem Tisch lagen. Also ein einziges Beispiel, er ist vom selben Untersuchungsrichter aus praktischen Gründen als Angeklagter und in Untersuchungshaft sitzender vernommen worden, wegen der illegalen NS-Mitgliedschaft, wo also Österreich unglaublich viel in Bewegung gesetzt hat, Leuten das nachzuweisen, um sie dann zu 12 Monaten zu verurteilen oder solchen Sachen, ja. Und gleichzeitig ist er in einer Privatklagesache gegen ihn, wo es um Leib und Leben ging, ja, was er getan hat, vom selben Untersuchungsrichter am selben Tag befragt worden, und dort ist es aber nicht zu einer wirklichen Anklageerhebung gekommen gegen ihn, während das mit der illegalen NS-Mitgliedschaft ein großes Thema war. Ich kürze ganz schnell weiter, aber er hat sich nach dem Krieg mit der gleichen Schlitzohrigkeit sehr schnell wieder etabliert. Ein jüdischer Verteidiger wie Stern, eine Märtyrerin, eine österreichische wie seine Schwester, das war Gold wert. Man hat ihm schnell die Gefängnistore wieder geöffnet, und es ist ihm wirklich gelungen, in wenigen Jahren Schritt für Schritt, die Gerichte sind immer milder geworden, die Volksgerichte, die Folgen seiner, also er durfte nicht mehr im Staatsdienst sein, das war die einzige Folge, die ihm ursprünglich geblieben ist. Es ist dann so weit gegangen, dass er ein Gnadengesuch beim Bundespräsidenten einleiten hat lassen, wo ihm auch diese Schuld nachgesehen wurde. Dann konnte er sogar nachweisen, dass er nie bei der SS war, dass er nie bei der Gestapo war. Wenn ich diese Dokumente zitiere, er ist zwar übernommen worden vom Reichssicherheitsamt, aber nicht in den Personalstand der Gestapo, hat der oberste Gestapo-Beamte berichtet. Groteske Rechtfertigungen. Und gegen Ende, da war er aber schon krebskrank, in den späten 50er Jahren hat er sogar noch versucht, ein Wiederaufnahmeverfahren zu erreichen, dass er auch überhaupt nie ein Illegaler war, obwohl er das x-fach gestanden hatte. Das hat er aber nicht mehr erlebt. Er ist 1957 an Krebs gestorben und hat nach dem Krieg wieder als Inspektor gearbeitet, aber nicht als Polizeiinspektor, sondern als Inspektor der oberösterreichischen Landesbrandschadenversicherung. Und also er ist erst schon in Wels in einen guten Job gekommen, alles natürlich mit Hilfe der alten Kameraden. Da gibt es auch die Dokumente, die Briefe sind erhalten, wo seine Frau angekündigt wird, die schon geschieden war von ihm, das haben die Leute nicht gewusst. Wir bringen auch gleich unter, wie gut da schon so viel Wasser die Donau hinuntergeflossen ist. 49, 50 wird er gleich wieder einen guten Job kriegen. Dann war er da, hat er Polizen verkauft, und da gibt es dann diese eine Seite im Buch, wo darauf noch einmal verwiesen wird, dass kaum 10 Jahre früher er Stapel von Leichen anzünden hat lassen in diesen Traktorenwerken. Da hat er eher Feuer gelegt, dann hat er gegen Feuersbrünste versichert. Auch nach dem Krieg gibt es ganz viel über sein Privatleben zu sagen, auch das Verhältnis zu seinen Kindern und so weiter. Also es ist ein, glaube ich, sehr, sehr umfangreiches Buch, das wirklich bis in die Details geht und Ihnen ein wirkliches Panorama dieses Österreich anbietet, wie es sich dargestellt hat. Und ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, wie gesagt, bis zum Ende des Jahrhunderts zu gehen, denn in den 60er Jahren haben dann plötzlich die italienischen Behörden begonnen, nach ihm zu suchen. Dann gab es Rechtshilfeansuchen nach Österreich. Man hat nicht gewusst, dass der schon gestorben ist. Dann sucht man überall. All diese grotesken Sachen, ja, werden dann auch noch ausführlich geschildert. Auch die Folgen auf die Kinder und auch die Folgen auf die Verwandtschaft, die so ein Mensch hat. Hier mache ich einen Punkt und übergebe wieder an die Dominik.
Ja, meine Stirn schmerzt vor lauter Stirnrunzeln. Ich habe auch Ihre Gesichter beobachtet, es wird Ihnen ähnlich gehen. Okay. Bitte, wollen wir...
Genau, jetzt ist
unser...
Jetzt will ich einschalten.
Ja, ich glaube, es ist alles in Ordnung.
Ja.
Funktioniert vom Sprechen.
Hey, funktioniert es bei dir auch?
Absolut. Sprich einmal.
Ja, man hört.
Gut. Gut. Dann bitte ich Sie um Ihre Fragen, und bedenken Sie, wenn Sie nichts fragen, ich habe Fragen vorbereitet, ich glaube, Ihre sind klüger. Bitte.
Bitte schön. Also,
Moderatorin. So, einer der Ersten, der, geht ja, mein Name ist Uwe Seiler, einer der Ersten, der sozusagen ins Jenseits befördert worden ist, ist der Name da richtig angeführt im Buch mit Schmerl?
Er hieß Schmirl, da gebe ich gleich an den Gottfried dann weiter. Schmirl.
Mhm. Kriminaloberinspektor Schmirl bei der Staatspolizei in Linz.
Ja.
Zuletzt zuständig gewesen für Pornografie-Sachen.
Zum Schluss für Pornografie-Sachen. Vorher vor allem auch in der Bekämpfung der politisch Unliebsamen. Das waren damals bekanntlicherweise nicht nur die Nationalsozialisten, sondern natürlich auch Kommunisten. Die Kommunisten.
Und, ja. Überzeugter Ständestaat.
Ein überzeugter Ständestaat. Okay. Magst du zu dieser Nichte etwas sagen, die du ja gut gekannt hast, die Nichte des Ermordeten?
Die Geschichte hat begonnen mit Anneliese Schmierl, die Tochter des ermordeten Josef Schmierl. Die ist Fürsorgerin geworden, Sozialarbeiterin, nachdem sie ja zuerst einmal Oberschulverbot in der NS-Zeit gehabt hat. Hat sie dann das doch geschafft und den Riedenhof sozusagen absolviert und hat in Ried, und deswegen ist sie nach Ried gekommen, die Bewährungshilfe aufgebaut für das Innviertel. Und sie war dann bis zum Tod in Ried und über einen Fall in der entfernten Familie haben wir diese Anneliese gut kennengelernt. Wir haben uns befreundet und da habe ich mich dann schon für Zeitgeschichte interessiert. Und dann erzählt sie einmal ihre Familiengeschichte. Und hat mir damals auch gesagt, weil da bin ich dann Stunden durchgesessen und haben mir das angehört. Und sie hat gesagt, jetzt hat sie 60 Jahre niemand für das interessiert. Ich hätte es öfter einmal sagen wollen und erzählen wollen. Aber es hat niemand interessiert. Sie hat gelitten natürlich unter dem Tod ihres Vaters, unter der Armut, unter der sozialen Ächtung. Die Mutter ist dann Putzfrau gewesen, sie haben gehungert. Sie hat zu einem, wie sie gesagt hat, einem Nazi-Weib als Putzfrau gehen müssen und ist dann ganz stolz am 5. Mai, glaube ich, 1945 zu dieser Frau gegangen, die Gattin eines Arztes. Und hat gesagt, jetzt habe ich meine Würde wieder und ich gehe nicht mehr putzen. Sie hat erzählt von ihrem Vater, von dieser Ermordung. Sie hat erzählt von daheim, von den Eltern und von ihrem geliebten Onkel Fritz, der auch schuld war, mitschuld war, dass er das erste Todesopfer der Nationalsozialisten war nach dem Einmarsch im März 1938. Insgesamt sind da 4 ermordet worden. Und was auch, das weiß ich gar nicht, ob das im Buch drinnen steht, ein interessantes Detail ist. Ich habe, glaube ich, schon mit einer sicherer Grenze und der Wahrscheinlichkeit belegt, dass diese Morde Adolf Hitler auf seiner Fahrt nach Wien im Hotel Weinzinger vorgelegt wurden von der großen Versammlung der österreichischen Nazis, weil der Chef dieser Bundespolizei Linz in der Mozartstraße, der Dr. Viktor Benz, über den Dr. Riegele, über seine Frau mit dem Dr. Riegele verwandt war. Und der Dr. Riegele war ein Schwager auch von Dr. Huemer aus Matze, und ein Schwager von Hermann Göring. Und deswegen hat man die Mordpläne dem Hitler vorgelegt und Hitler hat gesagt, jawohl, gehören weg. Das ist dann bestätigt worden in einer Familien-Siegesfeier, die dann 14 Tage, 3 Wochen später wieder Hermann nach Linz gekommen ist, gemacht haben.
Danke.
Da hinten ist eine Frage.
Herr Thomas Höpfel von den österreichischen Freiheitskämpfern. Ich wollte nur fragen, also als Täter ist er ja mehr oder minder leicht zu identifizieren, wenn man sich bemühen würde, Geschichte zu erforschen. Aber gibt es sozusagen mildernde Umstände, jetzt sehr zynisch gemeint, war er kein Rassist, weil er mit Stern zusammengearbeitet hat? Oder ist es ihm wirklich nur um politische Sachen gegangen? Oder?
Also wenn Sie sein Wirken in Wiener Neustadt anschauen und wie er da mit Juden umgegangen ist, und ich habe da einige Beispiele, aber diese ausführlich dokumentiert, dann kann man natürlich nicht sagen, dass er kein Rassist gewesen sei und kein Antisemit. Nein, es war nur so, dass er von Anfang an und das schon ab dem 31er Jahr, als er der NSDAP in Österreich beigetreten ist, also ganz, ganz früh, da hat er sich interessiert für Geheimdienstfragen. Das war schon als Polizist etwas, was ihn interessiert hat. Und seine Lust, er war ein Spielertyp. Es kommt an irrsinnig vielen Stellen in diesem Buch heraus, dass er so ein richtiger Gambler war. Ja, er hat immer etwas riskiert. Sein Leben lang hat er etwas riskiert. Im privaten Bereich wie im beruflichen Bereich. Und es schien ihm dieses Räuber- und Gendarmspiel, also dieses Aufspüren der politisch Widerständigen, viel reizvoller als einfach das, nur das Identifizieren derer, die sowieso mit dem Kreuz auf der Stirn sozusagen herumliefen. Das war eben Fahrt auf gut Deutsch. Und da hat er sich von Anfang an im Wesentlichen konzentriert gehabt auf die Vernichtung von unliebsamen Widerständern in Russland, natürlich auch noch viel mit viel weniger Evidenz, als das in Österreich der Fall war. Da waren ja auch bei uns gab es Unmengen an Denunziationen, logischerweise, auch die beschreibe ich in vielen Kontexten, aber dort ja das ein Federstrich, und es wurden da sind dann die großen Potenzen da geht es dann nicht mehr um einen oder 10 oder 15 Leute, sondern um 100, um 1000 Leute. Ne? Also so, wenn, ja. Aber er war durchaus auch ein strammer Antisemit, ja, wenngleich er das nicht zu seiner Hauptaufgabe gemacht hat. Dafür gab es andere.
Also katholisch in irgendeinem Sinn?
Er ist sehr katholisch, ursprünglich sozialisiert gewesen, ist aber sehr, sehr früh, schon in der Pubertät, hat er sich völlig abgewandt vom Katholizismus, hat schon ganz jung heftig polemisiert gegen die katholische Kirche, ist dann aber natürlich brav nach dem Krieg wieder der katholischen Kirche beigetreten, natürlich selbstverständlich. Ja. Hat auch, und das ist eine interessante Tangente, die ich auch noch genau recherchiert habe, war auch sehr eng befreundet mit einem Pater aus Villering. Das ist ganz überraschend. Es gibt da ein von dir recherchiertes Dokument, ein Foto aus dem 34er Jahr, nämlich aus dem Sommer 34, also in der Zeit kurz zwischen der Promotion und seiner Promotion als Jurist und dem Putsch, dem Dollfuss-Putsch, wo er bekanntlicherweise, also wo er nicht teilgenommen hat, weil er das für aussichtslos gehalten hat, weil er es für eine blöde Aktion gehalten hat. Da hat er sich in Urlaub begeben vorher und hat da nicht teilgenommen. Und da war er wieder mal auf Besuch mit der Familie und auch mit der Frau des später ermordeten Schmirl, und der Tochter bei diesem Pater in Villering, der auch eine sehr interessante persönliche Lebensgeschichte hat, wie dann teilweise Villeringer Pater ist. Es gibt ja auch seit einigen Jahren ein sehr verdienstvolles Buch in Villering über einen Widerständler, dessen eigene KZ-Erfahrungen, Pater Just, ihn dazu bewogen haben, unmittelbar nach der Freilassung, nach 45, nur Wochen später ein unglaublich intensives Buch zu schreiben über diese Jahre im KZ. Es gab solche in Villering, es gab andere, die verjagt wurden aus Villering, und es gab welche, die dann betraut wurden mit der Wirtschaftsführung des aufgelösten Klosters zu denen gehörte jener Pater, der mit ihm sehr gut befreundet war, der immer auf der nationalen Seite stand. Und mit dem hat er dann sehr intensiv wieder Kontakt gehabt nach dem Beitritt der Kirche. Und ihn hat er auch an sein Sterbebett gerufen. Er hat ihm sozusagen die letzten Sakramente gespendet. Und versöhnt ist er dann verstorben.
Habe ich das richtig verstanden? Michael Stern wurde arisiert?
Ja.
Was hat überhaupt diese Funktion oder diese Kooperation mit Stern, die habe ich jetzt nicht verstanden. Wie?
Also zunächst einmal, als er Gestapo-Chef in Wiener Neustadt wurde, wurden die Juden ganz schnell, nämlich die Wöllersdorf war noch in Betrieb, das liegt ja gleich bei Wiener Neustadt, das Lager, in dem der Ständestaat sozusagen seine Gegner in das der Ständestaat seine Gegner einsperrte, und in Wiener Neustadt allein, nur in der Stadt, aber das war ein großer Raum, gab es 1000 Juden. Wiener Neustadt hat heute 42.000 Einwohner. Damals gab es war es viel kleiner, gab es 1000 Juden. Ja? Eine große israelitische Kultusgemeinde. Die ganzen führenden Funktionäre der israelitischen Kultusgemeinde kamen sofort nach Wöllersdorf. Und die großen und reichen Juden, und am Hauptplatz von Wiener Neustadt residierte der neuen Gestapo gegenüber, weil die ist im Rathaus einquartiert worden, Stern, der war damals schon ein angesehener Anwalt, auch vor dem Krieg. Und der wurde als einer der ersten reichen Juden seines Besitzes beraubt. Und groteskerweise wurde eben das hat der Chauffeur bitters nach dem Krieg gestanden, wurde eben das Auto, das fast neue Auto Sterns, hat dann der Gestapo-Chef die Jahre in Wiener Neustadt zum Beispiel gefahren. Und Stern wurde dann in Wien Rechtskonsulent für die Ausreise der Juden. Das heißt, von Gnaden der Nazis hat er ein Vertrauensverhältnis zu den Leuten, die versucht haben, noch Visa zu bekommen, rauszukommen, schaffen sollen und müssen. Und die Reichsfluchtsteuereinhebung mitorganisieren und all diese Dinge. Und da gab es 30 jüdische Anwälte, die aus diesem Grund, und bei Stern war es auch so, er war mit einer arabischen Frau verheiratet, überlebt haben. Und nach dem Krieg hat Stern diesen Bitter eben verteidigt und hat also, wenn man die ganzen Schriften, die er verfasst im Namen, hat also wirklich mitgestrickt an der Legendenbildung, ja. Aber ich sage das wertfrei, so war es. Über die Motive kann ich keine Auskunft geben. Also es gibt von den Dutzend Kritiken, das Buch ist erst seit 2 Wochen im Handel, von der Dutzend Kritiken gibt es eine einzige, die mir nicht so gewogen ist, die war in der Presse. Ich glaube, der Corny Hell hat das nicht ganz verstanden, aber das stört mich auch nicht sehr. In dieser Kritik sind eine ganze Reihe von Erwartungshaltungen, die der Kritiker gerne hätte, dass ein Buch leisten soll. Eigentlich sollte der Kritiker ein Buch befragen, ob es das einlöst, was der Autor will. Also da wollte der Journalist überrascht werden und er wollte erschüttert werden und ich erzähle ihm zu distanziert und ich sage am Anfang schon, was das für ein Typ war und so weiter und das ist alles unmöglich und so weiter. Und da gibt es, das hat auch mit diesen Tangenten zu tun, dass ich auch nicht bewerte, sondern ich erzähle, was war. Und sie alle sind eingeladen, sich ein Bild zu machen daraus. Ich bin auch nicht gescheiter als sie.
Ich möchte mir die Freiheit nehmen, heute den Titel der heutigen Abendveranstaltung zum Anlass zu nehmen. Wissen wir genug? Und der Rainer hat ja bewiesen in seinen Ausführungen, dass wir sehr wohl genug gewusst haben. Und zwar nicht die einzelnen Betroffenen, sondern eine ganze Menge von Schützlingen dieser damaligen Herrschaftsstruktur. Nachdem ich auch selbst aus dem Innviertel komme und weiß um die Struktur dieser Zeit, aus der damaligen Zeit, auch altersbezogen, erinnere mich noch sehr gut daran, gab es damals eine Minderheit, die kuschte, und eine Mehrheit, die sich Vorteile zu verschaffen versuchte. Ich kenne zum Beispiel aus meiner Umgebung zu Hause eine Anzahl von Bauern und Gewerbetreibenden. Die Bauern bekamen als erste Traktoren vermittelt über die Ortsgruppenverwaltung und dergleichen mehr. Es kann also nicht sein, dass wir nicht genug wissen, sondern das Wissen ist eine Frage der charakterlichen Sauberkeit und des Humanismus, will ich mal sagen. Deshalb ist mir die Frage so wichtig, wissen wir genug, wir wissen auch jetzt nicht genug über unsere Täter. Ich beziehe es also absolut nicht nur auf die NS-Zeit, sondern es kriegt, wenn man zum Beispiel Wahlanalysen oder Wahlergebnisse aus dem Innviertel betrachtet, dann weiß man, woher der Spreu und der Weizen sich trennt. In diesem Sinne, glaube ich, haben Sie eine wertvolle Anregung gebracht. Danke.
Danke.
Ich hätte jetzt gerade ein Mikrofon in der Hand. Sonst gib's mir einfach zurück, vielleicht spricht wer was ein, während es zurückwandert.
Jetzt haben wir sie schon erschlagen.
Also dann plaudere ich oder dann frage ich, ich glaube, womit wir jetzt alle kämpfen und auch diese etwas verteilte Rezension, worauf sie beruht, ist ja wirklich diese psychologisch nicht nachvollziehbare, dieses Verzeihen. Oder Verzeihen ist vielleicht, das klingt falsch, aber so letzten Endes eine große Konsequenzenlosigkeit. Wie kann denn dieses psychologisch, dieses Crisscross, wie konnte denn das so reibungslos funktionieren?
Ich glaube nicht, dass es reibungslos funktioniert hat. Also ich schildere ja immer auch, dass es durchaus Leute gegeben hat, dass es Institutionen gegeben hat, die all das sagten, ja. Und es waren in Wien genug Exemplare dieses Buches Deutsche Gräuel in Russland am Beispiel Charkow verfüglich, dass man nachlesen hätte können, was dort passiert ist, ja. Es hat auch in Nürnberg im Kriegsverbrecherarchiv einen Akt gegeben über ihn. Also man hätte das alles machen können, sehr früh schon. Man wollte es einfach nicht machen. Es sind kommunizierende Gefäße. Es ist einerseits ein Mensch, der sehr genau wusste, wie auch aus seiner Geheimdiensterfahrung, wie man sich zum Beispiel bei Verhören zu verhalten hat. Wo man hin und wieder irgendeine Bemerkung fallen lässt, die jetzt überhaupt nicht, also er hat, wenn man den Dokumenten trauen darf, er hat diese Geschichte mit den 5 geretteten Alliierten jetzt nicht so vor sich hergetragen mit dem und ich bin der, sondern hat es so fast beiläufig in so Verhören fallen lassen, ja. Umso stärker wirkt es, wenn einer die Erfahrung hat, wie das zu funktionieren hat in solchen Kontexten, dann kann, er ist auch viel ruhiger geblieben bei Verhören, wahrscheinlich als Menschen, die das nicht von der anderen Seite ja ewige Zeit schon praktiziert haben. Also die kommunizierenden Gefäße sind einerseits jemand, der sehr, sehr gut selbst sich zu inszenieren weiß und auf der anderen Seite eine unfassbare Nachlässigkeit, einfach Spuren, die auf dem Tisch liegen, in den verschiedensten Zusammenhängen, nicht nachgehen zu wollen. Also es wird ja ausführlich geschildert, es gibt sehr viele Leute aus seinem Stall, aus seinem Freundeskreis, die nach dem Krieg sofort wieder einflussreiche Positionen auch in diesem Land hatten. Sein unmittelbarer und einziger Vorgesetzter in Italien, Wilhelm Harster, der für die Deportation der Juden in Holland verantwortlich war, Anne Frank und so weiter und so weiter, der war, nachdem er kurz im Gefängnis saß, ein Jahr später im bayerischen Justizministerium wieder tätig an einflussreicher Stelle. Also kein Genierer, das ist ein Mann, der über 100.000 Juden deportieren ließ und der einen ganz langen Rekord hat oder so. Also man muss einfach sagen, es war die Gesellschaft nach wie vor durchsetzt mit Menschen, die zumindest diese Gesinnung nicht für unmöglich gehalten haben, ja. Und wenn ich bin in den späten 60er Jahren da ins akademische Gymnasium hier gekommen, wenn ich an, was ich nachher erfuhr, an die Auswahl meiner Lehrer denke, welche Herrschaften da teilweise auch noch unterrichtet haben, dass die Zeit läufte irgendwie mit 1918 geendet haben im Geschichtsunterricht und ähnliche Dinge, dann erklärt das schon eine ganze Menge, wie das noch heraufwirkte, auch noch Jahrzehnte nach dem Krieg. Ja, also das scheinen mir wichtige Ursachen dafür zu sein.
Wahrscheinlich komme ich auf das verstörende Verzeihen, weil ich immer an den Konrad Just gedacht habe, der ja als sein erster Akt, ich glaube wirklich die ganze NS-Zeit hat der in Lagern verbracht, ja. Von Beginn weg bis zum Schluss und am Tag seiner Befreiung mehr oder weniger oder dann interveniert für diejenigen, die ihn denunziert haben.
Ja.
Wegen mir soll keiner sitzen.
Ja.
Also
Das sind genau das ist genau das, was an diesem Buch an vielen Beispielen thematisiert wird. Es sind Dinge, die nicht entlang der Erwartungslinien laufen. Nicht Dinge, die so widersprüchlich in sich sind, dass man sie einfach anbieten muss und setzen lassen muss und sagen kann, es war nicht so einfach wie die Schulbücher, da sind die Guten, da sind die Bösen, da sind die Verdränger oder so. Es gibt ganz merkwürdige Interdependenzen, die sich da entwickelt haben und die aber eigentlich erst das Ganze ausmachen und da muss man sich dann auf diese Komplexität einlassen. Du selber hast ja mit vielen solchen Gestalten auch Erfahrung, nicht?
Natürlich. Wie ich schon erzählt habe, die Anneliese war ja die Erste, die erzählt hat davon. Aber sie hat nicht mehr gewusst, wo ist die Familie hingekommen ihres Onkels, des Herrn Dr. Fritz Granebitters. Sie hat nur gewusst, er hat zwei Töchter gehabt, die Traude und die Etta. Und sie haben jeden Kontakt verloren, obwohl auch die eigene Familie von Dr. Fritz Granebitter ihn nicht mehr gesehen hat. Voriges Jahr ist die eine Tochter gestorben und die hat gesagt, sie hat ihren Vater zweimal gesehen, mit 3 Jahren und am Totenbett in Linz. Also so war die in familiären Verhältnisse, er hat natürlich eine Freundin gehabt und bei der SS war ja das sogar fast eine Notwendigkeit und die Suche nach dieser Figur Dr. Granebitter und seiner Familie, ob man da noch was erfährt, war wirklich sehr grotesk. Man hat gewusst, wo die Eltern seiner Frau daheim waren. Und das ist also eine ganz eigene Geschichte gewesen, die ich dann nur aufklären habe können über eine Notlüge, weil man, wer gesagt hat, von der Friedhofsverwaltung, wir können da keine Auskunft geben, das Grab ist gepflegt, dieser Eltern der Frau Granebitter, die dann später geschieden wurde. Aber wir dürfen keine Auskunft geben. Und nach einem langen Telefonat und einem Besuch einmal dort zwischen Wien und Heimburg hat es mir gesagt, oder ist leicht das für ein Matura-Treffen? Ja, ich habe gesagt, das ist für ein Matura-Treffen. Und so habe ich die zwei Cousinen wieder zusammengebracht, die noch lebende Tochter des Herrn Dr. Fritz Granebitter, die ihren Vater zweimal in ihrem Leben gesehen hat. Wollen Sie sich einmal vorstellen. Und die Tochter des ersten Opfers des Nationalsozialismus da in Linz. Nicht weit von da entfernt ist der Bundespolizeidirektor ist zu Tode gekommen. Ich habe das auch in einer Festschrift über unsere Arbeit in Ried festgehalten. Und das erste Opfer ist der Dr. Josef Schmierl, der Vater, der Schwager von Fritz Granebitter. Und der nächste ist der Dr. Ludwig Bernecker. Das war ein unmittelbarer Nachbar von uns. Der Wand an Wand, nur ein Zimmerwand haben wir dazwischen, auch bei der Bundespolizeidirektion gearbeitet hat und der einen Tag oder zwei Tage später umgebracht wurde. Ich habe also auch irgendwie so ein persönliches Nachverhältnis gehabt, nämlich zu den Eltern von diesem Dr. Bernecker noch und zu dieser Tochter von Josef Schmierl. Und ich habe dann wirklich durch Zufälle die noch lebende Tochter des Herrn Dr. Fritz Granebitter aufgegabelt. Das ist auch eine ganz eigene Geschichte gewesen. Und die zwei Cousinen haben sich ja nicht mehr gekannt. Und die habe ich dann einmal zusammengebracht. Und die Anneliese hat mir damals, hoffentlich ist kein Geistlicher da, weil sonst werde ich zum Schluss noch festgenommen. Die Anneliese hat mir damals garantiert, du hast dir jetzt den Himmel verdient, dass ich jetzt meine Cousine, die Tochter von Fritz Granebitter, wieder kennengelernt habe. Auf der anderen Seite war das so dramatisiert, dass sie für das Buch gesagt hat, ich arbeite nicht mit. Was soll ich sagen? Ich habe meinen zwar Vater zweimal gesehen, einmal mit 3 Jahren und einmal am Totenbett.
Es gibt eine ausführliche Geschichte in diesem Buch, weil er sie eingeladen hat, einmal zu einem Ausflug an den Traunsee, wo plötzlich diese Einladung kam, sie hat ihn ewig nicht gesehen, seit sie ein Kleinkind war. Und dann hat er mit ihr ein Wochenende, er hat mittlerweile eine neue Frau gehabt, begüterte Frau, hier in Linz ein großes neues Häuschen gebaut. Und dann hat er ihr gezeigt, wie er lebt. Und das war ein sehr verstörendes Erlebnis, das ich da auf mehreren Seiten schildere. Was ganz interessant ist, bei dem, was du erzählt hast, ist auch diese Friktionen, die stattgefunden haben innerhalb der Familie, die waren zum Beispiel zwischen der Schwester und ihm nicht über die Schrecklichkeiten, die in der nationalsozialistischen Zeit passiert sind. Sie hat ihm das zuerst zwar mit Zurückhaltung, aber dann doch wieder verziehen nach dem Krieg. Sie hat sich eingesetzt als Witwe eines Märtyrers. Aber was sie ihm nicht verziehen hat, ist, dass er von seiner Frau weggegangen ist. Sie war eben, wie Schmierl auch, Hardcore-Katholikin, ja. Und sie hat ihn beschimpft, dass er sich scheiden lässt und eine neue Frau heiratet, ja. Und das hat sie auseinandergebracht und dann haben sie keinen Kontakt mehr gehabt, so gut wie keinen Kontakt mehr gehabt. Also das sind auch ganz, ganz interessante Dinge. Und weil du die Anneliese Schmierl genannt hast, das Buch, mein Buch endet, also es ist ein Buch, wo erst ab der Mitte ein Erzähler sich ein kleines bisschen einmischt und ein bisschen was sagt. Er tritt ja nicht auf. Und ganz gegen Schluss tritt er auch als Gestalt auf in diesem Text und berichtet von diesem Gespräch, das ich am Anfang schon erwähnt habe, diesem langen Gespräch. Und Gottfried Gansinger hat schon darauf verwiesen, die Dame ist selbst im Gewerbe geblieben und hat sozusagen die Bewährungshilfe im Bezirk Ried aufgebaut und im Innviertel aufgebaut. Also wie der Großvater, der Gendarm war, im Justizbereich ist auch sie geblieben. Und ich habe sie irgendwie gegen Ende dieses Gespräches gefragt, wie das für sie so war, weil sie darauf berichtet, als Frau und überhaupt Bewährungshilfe, das war im Innviertel schon gar nicht, was soll das und so ein Blödsinn, die Verbrecher gesehen und so weiter. Und sie hat mir dann gesagt, ja, sie hat, und weil du jetzt auch vom Himmel vorher gesprochen hast, sie hat in jedem Verbrecher immer auch das kleine Stückerl Himmel gesehen, das er gehabt hat. Und jetzt hat es mal kurz
von meinem... Von ihrer Mutter.
Ein Zitat, sie sagt, es sei ein Zitat gewesen ihres ermordeten Vaters. Das war sein Rangehen an die Bösewichte, mit denen er zu tun gehabt hätte. Und das hat sie mir kurz vor meinem Wegfahren dort gesagt, von diesem langen Gespräch. Und ich hatte so irgendwie den Eindruck, dass das auch ihr Schlusskommentar über ihren Onkel Fritz gewesen sein könnte. Und das war für mich, der ich sozusagen diesen Erzähler verkörpere im wirklichen Leben des Buches, eine große Herausforderung, die ich am Schluss auch stehen lasse und der Leserschaft mitgebe. Ich sage nur gegen Ende, ich will überhaupt nicht relativieren und ich habe es Ihnen ja jetzt auf 250 Seiten erzählt, was an Wahnsinnigkeiten dieser Mensch begangen hat. Zynisch und ohne einen Funken zu überlegen, ob man es nicht auch anders machen könnte. Und dann kommt jemand zu mir und sagt, ja, ich trete Menschen gegenüber als Bewährungshelfer oder in diesem Job mit diesem Grundgedanken, irgendwo muss ich das Stückerl Himmel an ihm rausfinden. Und das ist in Bezug auf so eine Gestalt, eine monströse Gestalt wie ihr Onkel, das war eine große Herausforderung, mehr sage ich nicht und damit schließe ich irgendwo das Buch. Ja.
Da hinten ist eine Frage und dann der Herr Seiler.
Das war jetzt keine Frage und jetzt ist
ja
schon fast verloren. Aber wie Sie erst, es ging um die Frage der Psychologie, wie funktioniert sowas psychologisch und wie Sie dann noch einmal geschildert haben, sozusagen seine Art auch in den Verhören und wie genau er da das platziert hat. Der Eindruck, der auf mich rüberkam, ist, dass er so fast was Hypnotisches hatte. Mhm. Also NLP ist mir nebenbei so eingefallen, ja. Und dass das ja wirklich funktioniert. Ja, dass man alle irgendwie einbinden kann in das System und keiner merkt. Das ist mir aufgefallen. Ja. Das wollte ich nur beitragen. Ja.
Also das wurde ihm schon als Kind nachgesagt. Er hat mit so einer Überzeugung die größten Raubersgeschichten erzählen können, dass er es nicht war und nicht dabei ist, dass alle Leute das glauben mussten. Er hat das immer auch gleich belegt und ausgefüllt und hat sich rechtzeitig Zeugen gesucht und alles mögliche. Also da war er perfekt. Ja, bitte.
Ja, das das ist eine sehr menschliche Form und das ist auch teils erklärt worden, ein Stückchen Himmel drinnen. Der Mensch schaltet ab, man darf nicht vergessen, die 34er Jahre, da war auch noch für sich sehr schwere wirtschaftliche Niederlage. Das hat ja jeder zu tun gehabt. Gerade das Proletariat, das ist ja als Gesindel dann hingestellt worden, es war keine Arbeit da und aus diesem heraus hat man dann versucht aufzubauen mit Mitteln und Methoden, die mit Angst und Furcht verbunden waren. Und da hat man sich dann für sich nur zwischen zwei Sachen entscheiden können. Und dann wird der Mensch, auch wenn er noch so alt ist, geprägt und er blendet aus, wenn er es nicht mehr verarbeiten kann, er blendet einfach aus. Im wahrsten Sinne vergisst es. Wesentlich im Alter kann es dann passieren, dass wenn man versucht, sein Leben abzuschließen, dass dann plötzlich wieder Erinnerungen kommen. Und das sind dann diese Reaktionen. Man holt dann den Himmel, weil so schlecht kann, weil er ist ein Verwandter von mir. Er doch nicht gewesen sein, weil das färbt er sonst auch auf mich ab. Und das andere ist, muss ich sagen, das Verkaufen, das Positionieren innerhalb einer Gesellschaft. Betrüger machen das genauso. Wenn sie einen Kredit brauchen, können sie nicht mit der zerrissenen Jeans hingehen. Zieht man sich einen schönen Anzug oder man zieht sich ein Kostüm an und sagt, ich brauche 1 Million, nicht 10.000, 1 Million. Das funktioniert dann sicher, wenn man sich gut positionieren kann. Und das ist diese Gesamtproblematik innerhalb der Gesellschaft. Das werden wir nie wirklich verstehen können. Das ist so.
Danke.
Fragen?
Hast du noch was im Köcher?
Ja, immer. ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen vom Polt, aber ich glaube, ich werde es tun, der ja mehr ja einen Filmdilettanten schildert, der einen Film über Hitler dreht. Und da erzählt er ja auch, oder er denkt sich das dann so, dass der Hitler muss ja was gehabt haben, weil das Stichwort Hypnotiseur gefallen ist, man macht es vielleicht ein bisschen leicht, so der Hitler, dieser schreiende Hypnotiseur, der das Volk von Dichtern und Denkern in einen Bann schlug, aber der wagt es jetzt, den Polt darf das wagen, zu sagen, na, der muss ja schon sympathisch gewesen sein, die haben den ja hofiert. Und da scheint ja eine Linie, das kommt ja doch immer wieder, seit man sich den Tätern zuwendet, oder Martin Pollack über Georg Bast, seinen Vater, muss ja auch unheimlich charmant gewesen sein. Also, und da fügt sich dann der Bitter offensichtlich auch nahtlos ein.
Das war auch früher schon so, also es ist immer wichtig zu sehen, dass die NS-Zeit nicht ein isoliertes Phänomen war. Ich bin hier im Jahr 2009 gesessen, zum Beispiel in diesem Salon, gebeten, ein bisschen was zur Erläuterung zur Gestalt Franz Stelzhammers, dafür bin ich ja in diesem Bundesland bekannt, der auch eine sehr, wie alle Geschichten über ihn belegen, eine sehr gewinnende Persönlichkeit haben konnte und nicht umsonst ein so beliebter und den Typus der oberösterreichischen Seele verkörpernder, wie es oft heißt, Mann war, aus dem Innviertel im Übrigen. Der einer der radikalsten Antisemiten war, die es überhaupt gegeben hat. Das ist jetzt nach fast 4 Jahren endlich im Stifterinstitut der Band dieses Symposiums, das 2010 stattgefunden hat, erschienen, wo die Fachhistoriker und viele andere gesagt haben, da war er noch harmlos, wie er das geschildert hat, was Stelzhammer gemacht hat. Das ist wirklich nicht epigonal, sondern das ist originär und ganz schlimm. Das Buch ist jetzt erschienen vor einem Monat. Ich habe ein Exemplar bekommen, 2 Exemplare bekommen und mit der freundlichen Anrede, ob mir auch die Aufmachung gefallen würde. Irgendeine Veranstaltung, wo dieses Buch, das, wenn Sie das lesen, das ist starker Tobak, wo dieses Buch präsentiert werden würde und wie es ursprünglich gedacht war, dann einmal, wenn die Wissenschaft das überprüft hat, was der Lahr gesagt hat, zu ähnlichen Schlüssen gelangt, welche Konsequenzen zu ziehen wären, das ist nie passiert. Nach diesem Symposium, das Jahr drauf wird, zum ersten Mal überhaupt ist ein Franz-Stelzhammer-Preis für Mundartliteratur vom Herrn Landeshauptmann verliehen worden. Also man hat null gelernt. Also ich will damit nur sagen, dieser Typus Mensch, ein gewinnender Mensch, der Stelzhammer hat seine Frau und sein Kind verhungern lassen fast. Ja? Also weil er halt in den besten Hotels in München abgestiegen ist und die haben wirklich nicht einmal ein Brot hinten mehr gehabt. Aber dort war er der große Gent. Ja? Und wie zum Beispiel der Herr Bitter oder der Herr Granebitter umgegangen ist mit seiner Familie, wie er die Kinder, also er hat zum Beispiel seine jüngere Tochter ist auch fast im Babyalter schon während des Zweiten Weltkriegs verstorben, hat ganz früh eine Lungenentzündung gehabt, war immer extrem untergewichtig und ganz schlecht beieinander. Und er war eh nie daheim und hat nie Zeit gehabt, ist immer auf den großen Schlachtfeldern herumgerannt und hat dort auch Kinder gemordet, natürlich selbstverständlich, und hat seiner Tochter den Spitznamen Gandhi gegeben, ja, weil es ausgeschaut hat, so verhungert wie der Gandhi oder so. Also diese Grundhaltung, ich habe die verdienstvoll herausgegebenen Briefwechsel zwischen Stelzamer und seiner Frau Betty, wo auch das Kind dann gestorben ist, genau gelesen und die Umstände, und das war ihm alles so unheimlich wurscht da, ja. Also es gibt schon viele Parallelitäten, die sich dann auch in gewissen politischen Präferenzen äußern. Aber da, und es ist nur beschämend für dieses Land, dass sie bis jetzt keinen Weg gefunden hat, diesem Unglück zu begegnen, dass das ein Mensch ist, der sich eine anrührende Landeshymne geschrieben hat und anrührende Gedichte teilweise, aber der halt auch etwas anderes war. Und mit diesen Sachen, die in verschiedene Richtungen drängen und reißen, müsste man sich einfach nur auseinandersetzen. Es muss das Stelzamer-Denkmal nicht weggerissen werden. Da genügt der Tafel dort, dass man sagt, das hat er auch gemacht.
Ja, und dann, was diese Frauen an den Ecken zu bedeuten haben, das müsste man...
Die Trägerfrauen, ja. Und so Sachen. Ja, das ist auch sehr der Zeit geschuldet zum Teil. Aber wichtig zu sagen ist mir, dass ja unmittelbar nach dem Krieg erst dieser große Stelzamer-Kult aufgekommen ist, auch mit der Landeshymne. Und dass die Leute wie Komenda, der ein ausgewiesener Germanist war und ein brillanter Kopf war, genau gewusst hat und auch an anderen Orten publiziert hat, was er sonst noch alles geschrieben hat, der Herr Stelzamer und so. Und das unmittelbar nach dem Krieg, unmittelbar nach Mauthausen, ja, den als landeshymnenwürdig einzusetzen, es ist unfassbar.
Aber ich glaube, es setzt jetzt schon langsam durch, dass die Landeshymne nicht mehr politisch zuverlässig ist, weil neulich war ich bei einer Preisverleihung und da ist der Landeshauptmann in einer Traube von Künstlern gestanden und hat da tapfer, aber ganz, ganz einsam die Landeshymne gesungen.
Ah, ja. Nein, ich weiß,
und rundum ist niemand mehr.
Es diffundiert da schon was, ja, es gibt schon sehr viel fröhliche...
Ja, wirklich, aber da war rundum, wo ein Schal war, wo niemand gesungen hat.
Aber ich will jetzt nicht ganz weg von diesem Bitterthema, aber ich will nur sagen, mir geht es immer darum, wie geht der Mensch mit dem Menschen um, und wenn jemand wie Stelzamer einfach verlangt, dass dieser Riesenbandwurm Judentum einfach, von dem er bisher immer nur kleine Teile, aber nie den Kopf abschlagen hat können, dass der endlich einmal ausgemerzt gehört, dann ist das Klartext, ja. Und auch die vielen xenophoben Texte, die Stelzamer geschrieben hat, die ganz schrecklich sind und so Sachen. Es tut dem Land nicht gut, auch mit seiner Geschichte und seinen ursprünglichen Mitbürgern und Mitbürgerinnen, mit einem Herrn Adolf Hitler, mit einem Herrn Kaltenbrunner, mit einem Herrn Granepitter und so weiter, so stark festzuhalten an einem Bild, das halt sehr einseitig ist, ja. Vor allem international tut es dem Land nicht so gut, wenn man das macht. Mittlerweile ist ja das auch ins Ausland diffundiert.
Ja, ich möchte mich mal kurz gegen die Aussage wenden des Herrn, der sagte, die NS-Zeit sei natürlich auch eine Frucht der damaligen wirtschaftlichen Verhältnisse gewesen. Das stimmt mit Sicherheit nur zum Teil. Wenn Sie sich heute umschauen, das Wohlbehagen unter Anführungszeichen der Gesellschaft war noch nicht so groß wie heute. Und trotzdem sind Auswüchse, egal in der Richtung wie in dem Buch geschrieben, als auch in anderen exzessiven Formen der Gesellschaft vorhanden. Ich kann mir nicht ersparen, Herr Lahr, unser Thema Stelzamer kurz zu streifen. Ich bin nicht der Auffassung, dass man nach 200 Jahren oder irgendeiner Zeit eine Person verurteilen kann, die, so wie Richard Wagner zum Beispiel, ihren Lebenslauf gerichtet haben nach soziologischen und scheinbaren humanitären Ansichten dieser Zeit. Es waren Menschen, die nach ihren Taten sicherlich nicht zu bewundern sind. Es waren aber Künstler, die ihren Erfolg zu Recht genossen haben und genießen. Das genossen haben sie erst viel, viel später. Deshalb ist die sehr strenge Beurteilung des Herrn Lahr überstellt, sagen wir mir deshalb ein Bedürfnis, weil ich ja selbst mit Städtserbund verbunden bin, aber sehr wohl weiß, welche Untaten auch in den Gremien des Städtserbundes vorstatt gegangen sind.
Danke.
Ja, ich gebe dem Uwe Seiler schon recht. Ich hatte das Glück, den gestrigen Nachmittag mit Emmerich Talosch zu verbringen. Und diese sozioökonomische Seite für die Entwicklung in den 30er Jahren ist nicht zu unterschätzen. Dieses soziale Elend, das sich seit den 20er Jahren zusammengebraut hat, muss man sagen. Aber ich wollte dich fragen, du bist ja ein für deine Geschichten, und ich kenne viele davon, ein Meister im Aufnehmen von Beziehungsfäden zu Menschen. Wie weit hast du auch die Orte dieses grausamen Geschehens für das Bitterstedt auch aufgesucht?
Das ist eine Frage, die auch mit der Erzählhaltung zu tun hat. Da danke ich dir sehr für diese Frage. Wer dieses Buch vielleicht schon gelesen hat, ich habe versucht, um nicht in die Gefahr zu gelangen, dort, wo er tatsächlich als traditioneller Kriegsverbrecher tätig war, in Charkow und in Verona, zu sehr von innen zu schreiben, ja, was ich nicht wollte. Ich wollte das wirklich nur berichtet haben. Mir ist die Dynamik in Österreich das Wichtigste gewesen. Und das zur Vervollständigung und als Spitze des Eisbergs. Ich habe also alle Orte in Österreich, die wesentlich waren, mir genau angeschaut. Ja, ich bin im Folterkeller in der Gestapo in Wiener Neustadt genauso gestanden, wie ich versucht habe, mich an den Schauplätzen seiner Jugend irgendwie umzutun oder so. Ich habe auch noch die Gelegenheit gehabt, durch die Verdienste von Gottfried mit der Enkelgeneration, die du jetzt noch gar nicht erwähnt hast, in Kontakt zu kommen, was für mich auch sehr interessant war. Und bei der Premiere, der Lesepremiere, also heute ist sozusagen eine Promotion-Veranstaltung, wenn man das so will, hier im Kepler-Salon für das Buch und grundsätzlich eine Veranstaltung, die das Thema dieses Mannes in den Mittelpunkt stellen soll. Aber lesen werde ich erst ab 11. März aus diesem Buch, und da wird die erste Veranstaltung in Rize. Und da wird zum Beispiel die Enkelin, seine Enkelin wird kommen und wird nach der Veranstaltung auch diskutieren mit uns. Ich finde das ganz großartig und sehr wichtig. Also ich habe mir die österreichischen Schauplätze ganz genau angeschaut. Ich habe mir die ausländischen Schauplätze nicht genau angeschaut.
Entschuldigung, bitte. Okay.
Die Sophie müsste jetzt ungefähr
40.
5, wie?
40.
Ja, ist zwischen 40 und 45.
45. Ja. Ich möchte da noch bloß zu dieser Frage Stelzamer, Kraner, bitte. Ja, gleichsetzen würde ich das auch.
Nein, gleichsetzen.
Da darf man ja auch nicht. Und da gibt es Kernstock. Weinheber, Max Nell, der Wagner, der ja überall noch in jedem Schulbuch gestanden ist vor einigen Jahren. Da genügt Zusatztafeln, sagen wir mal jetzt ein bisschen bösartig. Die mit einem Massenmörder, der politisch wirklich an dem Blut an dessen Händen klebt, würde ich das nicht gleichsetzen. Aber das wollten Sie auch nicht.
Nein, ich wollte es nicht gleichsetzen. Es ging mir nur um einen Typus Mensch.
Ein Typus Mensch kann man glaube ich, naja, die Frage. Es haben auch sehr gute Dichter, ihre Familie, also sehr schlecht. Das schert nicht Weib, das schert nicht Dienst, sondern
ihr Bett. Genau.
Das ganze Operettenseligkeit wahrscheinlich beruht auf so viel
genau.
Schicksal. Aber ich würde da also jetzt einen politischen Schlusspunkt setzen und sagen, also das eine ist ein Massenmörder und der andere ist ein Weggereiter,
Geist. So ist das.
So weiter, ne? Ja. Das war genauso, wenn man Hitler jetzt als Maler hernehmen würde, also der hätte schön malen können, aber das passt nicht irgendwie zusammen. Ne? Da kann man kein.
Also ich spreche auch nicht gegen die Kunst, immer das gehört ja zu der Komplexität der Welt, genau, dass es Künstler gibt, die als Menschen versagt haben. Und trotzdem ist ihre Kunst unter Umständen groß. Ja, also das, so ist es einfach. Und es wäre einfach lächerlich zu sagen, man darf keinen Wagner mehr hören, weil der Mann als Mensch in wesentlichen Bereichen versagt hat. Das ist einfach lächerlich. Die Kunst ist mehr als der sie hervorbringt. Das gilt für alle. Ja.
Wahrscheinlich wäre es eh gescheiter gewesen angesichts dieser dramaturgischen Kenntnisse vom Fritz Bitte wird Schriftsteller oder Dramaturg geworden sein. So wie der Hitler mit seiner Landschaftsmalerei.
Ja, wäre ja an der Akademie aufgenommen worden.
Dann, ja.
Nein, nur weil gerade Wagner erwähnt wurde, ich habe mich da irgendwie gerade reingeschmissen in den Richard Wagner angesichts der Ringgeschichten in Linz und den zweiten von Borchheimer das Buch gelesen. Wenn ich da genau gelesen habe, habe ich den Eindruck, dass auch die Meinung, die man diesbezüglich über Richard Wagner kolportiert hat, nicht ganz stimmt, weil wenn man genau nachliest, also der zitiert sehr genau Briefe und Dinge, die Wagner gesagt hat, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass man auch da nicht genau nachgelesen hat, was er gemeint hat. Ich will da jetzt nicht in die Details gehen, aber das ist ganz interessant. Nein, in Bezug auf die Juden. Weil, wie gesagt, da muss man nachlesen in dem Buch, dass der nicht die Juden herausgenommen hat, sondern einfach das Wort verwendet hat in einem Kontext, der, wenn man das einseitig sieht, anders aussieht. Also ich bin jetzt, ja, okay, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, das Buch. Ich habe mich da jetzt sehr genau beschäftigt, weil ich mich, bitte?
Nur den Wagner, den habe ich sehr genau
alles,
gelesen.
Alles, ganz genau.
Nein, nicht alles,
okay.
aber die wesentlichen.
Wie gesagt, Technik, also die Sätze, die ich mir da gelesen habe, habe ich mir gedacht, da gibt es auch zwei Seiten. Ich kann es jetzt nicht zitieren. Ich wollte damit nur sagen, es ist einfach irrsinnig schwierig und man beobachtet sehr, sehr oft, wie genau man zuhören muss und wie ungenau zugehört wird, bis man sozusagen ein Urteil geben kann über was, möglicherweise auch nicht gut formuliert, kann man dann auch wieder sagen, ja. Wie genau man zuhören muss, es ist auch da so komplex, weil sie das ansprechen. Was wird wahrgenommen, was wird gehört, was wird weitergegeben und es gibt keine Wahrheit, außer in ihrem Kontext, ist immer schwierig, ja. Wollte nur erwähnen. Also ich kau mich da wirklich durch gerade. Ich bin Psychotherapeutin und beschäftige mich seit langem auch mit den ganzen Fragen. Gut, wollte ich nur erwähnen.
Aber Sie sehen das genau bei dem Punkt, nämlich genau diese Gratwanderung zwischen alles verstehen und alles erklären können und unter Umständen alles exkulpieren können und auf der anderen Seite alles verdammen und in Grund und Boden schmeißen. Ich versuche, und das ist auch das Ende dieses Buches, irgendwie zu sagen, man darf das nicht relativieren. Das ist einfach jenseits von Gut und Böse, was dieser Mann gemacht hat. Und doch muss man ihn in aller Komplexität einfach als Individuum wahrnehmen. Und es ist natürlich so, Stelzhammer zum Beispiel hat von Juden sehr viel Positives erfahren. Er ist gefördert worden von Juden. Er hat Freundschaftspokale geschenkt bekommen von jüdischen Mitbürgern. Er ist, wann er wieder abbrennt war, ist er in Wien beim Oberkantor der israelitischen Kultusgemeinde, auf dem, wo er sich dann wieder beschwert hat, auf dem schlechten Kanapee, neben die quengelnden Kinder, hat er übernachten müssen, aber er hat kein Geld mehr gehabt, um sich irgendwo ein Zimmer zu nehmen und so weiter. Er hat viel Gutes auch, er hat Juden gekannt, es war nicht kein Antisemitismus ohne Juden, sondern er hat sehr wohl davon profitiert. Er hat als junger Mensch, als er noch in Polen Hauslehrer war, hat er eine Affäre gehabt mit einem jüdischen Mädchen, da schreibt er nachher dann, wie sie sich getrennt hat von ihm, von der Verschlagenheit des Judenäffchens, das erst jetzt rausgekommen ist, und er ordnet es ihrer jüdischen Art zu, dass sie ihn, aber vorher hat er geworben um sie. Also natürlich gibt es da wieder unglaubliche Binnenbrüche, aber dann gibt es also die leichten Erklärungen. Und wenn Wagner zum Beispiel sagt, Juden bringen, wenn wir von Kunst sprachen, bringen per se nichts Großes zustande in der Kunst, ja. Und es gab vorher oder Zeitgenossen, nur Mendelssohn Bartholdy, der schon ein Wunderkind war, und es gab Heinrich Heine, der damals groß war, und alle möglichen Leute, dann ist das einfach grotesk. Ja, es ist einfach nur grotesk. Aber ich gebe natürlich recht, diese Gratwanderung zwischen einem Exkulpieren, das mir nie in den Sinn käme, und andererseits aber trotzdem einem differenzierten Bild, das nicht einfach zum, er hat monsterhafte Taten verbracht, aber für mich ist er kein Monster und ich stelle ihn nicht als Monster dar. Das wäre das Falscheste, was man tun könnte, glaube ich, in so einem Kontext. Ja.
Liebe Damen und Herren, ich möchte Ihnen die Zeit geben, sich Bücher signieren zu lassen. Ludwig Laher muss relativ bald weg. Sie können ihm und auch Gottfried Ganzinger jetzt dann gerne noch ein paar Fragen stellen. Ich hoffe, das ist okay, dass ich jetzt
selbstverständlich, wenn noch Fragen sind.
Private Überleite. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Und darf ich vielleicht eine Ergänzung noch machen? Der wird das geschwind jetzt Hand nehmen. Ich habe eine Festschrift herausgegeben über die 12-jährige Tätigkeit in Ried. Und da kommt auch Kranepitter und Schmierl vor. Die Festschrift ist vergriffen. War innerhalb eines halben Jahres vergriffen. Wir arbeiten aber an einer Homepage und da wird es dann einmal erscheinen, was da über diese Figuren Schmierl und Kranepitter enthalten ist. Das sind nur ganz kleine Auszüge, aber immerhin auch Bilder, Fotos.
Wollte ich gerade sagen, gerade die Materialien, die in einem Roman nicht vorkommen, wie Fotos und Dokumente und so weiter, die sind dann da zu finden.
Also halten Sie Ausschau nach der Homepage. Jetzt gebe ich Ihnen noch kurz die nächsten zwei Kepler-Salon-Termine mit, bevor ich Sie entlasse. Und zwar haben wir am 3. März, am Montag, zum Thema Lobbyismus, wer regiert die Europäische Union wirklich, den fraktionsfreien Mitglied des Europäischen Parlaments Martin Ehrenhauser zu Gast. Und eine Woche drauf, am 10. März, auch am Montag hier, wieder zur selben Zeit, die Fülle des leeren Raumes, Parallelen zwischen Quantenphysik und Körpertherapie, zu Gast ist Anke Swoboda. Jetzt danke ich für Aufmerksamkeit, Beteiligung. Ich danke den zwei Diskutanten, klingt so blöd, Ludwig Laher und Gottfried Ganzinger. Dankeschön.
Dankeschön. Danke.